Ja, wir sind in der Predigtreihe für Gottgespräche und sind da, ja genau, wie gesagt, in der Predigtreihe, aber das Tolle, und so ging mir es bisher, ist, dass jede Predigt auch für sich steht. Ein Stück weit kann ich jedes Mal neu einfach in die Predigt hineinkommen. Das ist jedes Mal ein Stück weit auch eigenständig. Klar gibt es diesen, sage ich mal, dieses Gesamtbild. Aber es ist einfach für dich vielleicht wichtig zu wissen, auch heute Morgen, du brauchst jetzt kein Vorwissen von anderen Predigten oder so oder von der Reihe, sondern die Predigt wird für sich sprechen. Und genau in dieser Reihe stellen wir eine ganz große Frage oder eine große Frage. Wie spricht Gott in unser Leben? Und in den letzten Wochen haben wir gehört, dass Gott Perspektive gibt, dass Gott Menschen führt, dass er überraschende Dinge tut, dass Gott Menschen zur richtigen Zeit an den richtigen Ort stellt. Und das sind wirklich ganz, ganz starke Geschichten. Wenn ihr die nochmal nachhören wollt, es lohnt sich. Nutzt unsere Homepage, nutzt die Webpage auch für diejenigen, die von Zoom zugeschaltet sind oder extern. Da gibt es die Möglichkeit, es nachzuhören. Aber heute geht es um eine andere Seite. Es geht um eine andere Seite des Lebens. Es gibt Sätze, die sagt man ganz leicht. Alles gut. Läuft. Wird schon. Aber es gibt auch Sätze, die man vielleicht eher nicht auf Instagram postet. Sätze, die man manchmal vielleicht nicht sogar Freunden oder sich selbst eingesteht. Zum Beispiel, ich habe Angst, dass es nie besser wird. Ich schaffe das nicht mehr. Ich bin müde. Ich habe um Hilfe gebeten und nichts ist passiert. Und genauso gibt es im Glauben solche Momente. Es gibt Gebete, die erzählt man gern. Ich habe gebetet und eine Tür ging auf. Wow, da freut man sich mit. Da kann man direkt sich einklinken. Ich habe gebetet und plötzlich war Frieden da. Was für ein Segen. Das klingt richtig gut, das gibt Hoffnung. Aber es gibt auch andere Gebete. Gott, bitte nimm das weg. Bitte mach, dass es aufhört. Bitte heile, bitte rette. Bitte verändere die Situation. Und man betet es nicht nur einmal. Man betet es oft, man betet es ehrlich und man betet es ganz, ganz lang. Und trotzdem bleibt es. Die Diagnose bleibt, die Schuld bleibt, die Einsamkeit bleibt, die Schwäche bleibt, die Angst bleibt. Könnte das fortsetzen, bestimmt. Und irgendwann kommt dann eine Frage. Was mache ich mit den Dingen, die ich nicht ändern kann? Wir leben in einer Welt, in der fast alles reparierbar scheint. Wenn das Auto kaputt ist, bringt man es in die Werkstatt. Wenn der Computer abstürzt, startet man neu. Wenn man eine Prüfung nicht besteht, lernt man nochmal und macht die Prüfung nochmal. Und das ist wirklich ein ganz großer Teil unseres Denkens, das nach diesem Muster funktioniert. Das Problem: Und wir haben eigentlich eine schnelle Lösung. Und ich tick da ganz stark auch so. Ich mag eigentlich gern Probleme, ich mag Herausforderungen. Und oftmals auch schnelle Lösungen. Und ich habe mich da so an das Musterproblem-Lösung erinnert an meine Kindheit. Ich war da vielleicht so 5, 6 Jahre alt. Mein Opa, der war Landschaftsgärtner. Ich war nur vormittags im Kindergarten, nachmittags immer im Opa unterwegs. Und da war es so, dass er Baustelle hatte, musste da noch was fertig machen. Und zwar eigentlich, es war Zeit, also Zeit war knapp, es hat nicht ganz gepasst. Und dann haben wir Mittag gemacht. Und das Problem war, dass von der Rüttelplatte das Benzin ausging. Und ich habe das so gesehen, habe das gar nicht verstanden, Benzin ist aus. Und dann habe ich halt getankt. Und dann bin ich rein, Opa war gerade beim Mittagessen. Und dann habe ich ihm gesagt, du Opa, ich habe getankt. Wir können noch weiter schaffen. Ich habe zwar probiert, ob die Maschine angeht, aber sie geht nicht. Und dann hat er schon angefangen, oh je, was hast du denn gemacht? und hat sich schon geahnt, was ich da gemacht habe. Aber ja, ich hatte halt einfach, wir haben so eine große Regentonne und ich habe da einfach Gießkanne genommen, Wasser rein, Deckel auf, zack, halt nochmal zwei, dreimal zog an der Rüttelplatte und es ging halt nicht. Und das war, glaube ich, der fatale Fehler und da hat er auch ziemlich gescholten, weil da musste er dann das ganze Ding zerlegen, irgendwie Zweitakter und Schmierung und ich, ja genau, irgendwie sowas war da noch im Raum gestanden. Aber war ein Problem, schnelle Lösung und man freut sich ja, wenn man eine schnelle Lösung hat. Oftmals ist es vielleicht aber nicht die richtige. Aber vielleicht erkennst du das auch, ein ganz großer Teil unseres Lebens funktioniert genauso. Aber irgendwann im Leben stoßen wir auf Dinge, die sich nicht reparieren lassen. Eine Krankheit, eine zerbrochene Beziehung, eine Angst, die immer wieder kommt, ein innerer Kampf, ein Verlust. Und das war ähnlich, zu derselben Zeit war das auch so, dass mein Vater ist eigentlich sehr früh verstorben, da war ich gerade so 6, 7. Ja, sorry. Genau. Und das war für mich schon irgendwie komisch, es war schwierig irgendwie greifbar. Ich habe mir oft so die Frage gestellt, warum? Das war noch fern, das ist ein bisschen längere Geschichte, muss man nicht alles ausführen, aber mein Vater, es war auch in Afrika, wo er verstorben war. Wir waren in Deutschland, dann wieder zurück, wir haben versucht auszuwandern, kamen wieder zurück. Und irgendwie war schon bei mir immer wieder so die Frage, vielleicht auch warum, oder wie wäre das Leben anders, wenn er da wäre? Einfach so Fragen, die einen bewegen, aber du merkst, du kannst Dinge nicht mehr rückgängig machen. Das ist einfach ein Fakt und die Situation ist so und du kannst sie nicht verändern. Warum? Und genau an dieser Stelle begegnen wir einem Mann in der Bibel, der genau mit so etwas gerungen hat. Das war der Paulus. Wir haben einen Text, am Anfang war der Text aufgezeigt. Wir werden nicht den ganzen Text durchgehen, ich denke, das wäre jetzt zu viel. Aber auf einen ganz, ganz zentralen Teil dieses Textes. Und wenn man so Paulus, wenn du vielleicht jetzt auch Paulus hörst, dann ist so eigentlich, wenn man Paulus nur oberflächlich betrachtet, könnte man denken, hey, das ist der totale geistige Überflieger. Hey, das ist der hat wirklich alles im Griff. Er reist durch das Römische Reich, er gründet Gemeinden, er prägt das Christentum wie wirklich kein anderer vor ihm. Und wenn jemand geistlich stark war, dann war das Paulus. Und doch schreibt genau dieser Paulus einen Satz, der ganz überraschend und verletzlich klingt. Und da heißt es in 2. Korinther 12, Vers 7 bis 8, damit ich mich wegen der einzigartigen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Stachel ins Fleisch gestoßen, ein Bote Satans, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Dreimal habe ich den Herrn angefleht, dass dieser Bote Satans von mir ableise. Wenn wir das so lesen, ich glaube, das ist kein einfacher Text. Ich glaube, das ist ein schwieriger Text. Und kurz vorher erzählt Paulus, dass er Dinge mit Gott erlebt hat, die er kaum beschreiben kann. Das war wirklich eine außergewöhnliche, das war eine Erfahrung, das war eine Offenbarung. Er schreibt etwas von dritten Himmel. Also etwas, was man, es muss mega gewesen sein. Das kann man sich nicht vorstellen. Und man wird doch erwarten, wer sowas mit Gott erlebt, wer Gott so intensiv erlebt und wer mit ihm Dinge sieht, der müsste doch stärker werden, der müsste doch souveräner werden, der müsste doch unerschütterlicher werden. Aber genau das passiert nicht. Stattdessen spricht Paulus von einem Stachel, von etwas, das ihn begrenzt, von etwas, das ihn schwach macht, von etwas, das einfach nicht verschwindet. Und dann sagt er noch was, das wirklich sehr tief geht, damit ich mich nicht überhebe. Das schmerzt, wenn wir diese Verse anschauen, ist also nicht das einzige Thema. Es gibt hier noch ein anderes Thema. Es gibt noch eine andere Gefahr. Und die ist hier Stolz. Die Gefahr, sich selbst zu überschätzen. Es gibt einen Stolz, der sogar vielleicht religiös klingen kann. Nicht ich brauche Gott nicht, sondern Gott braucht mich. Und ich könnte mir vorstellen, dass genau vor dieser Art Stolz Gott Paulus hier möglicherweise bewahren möchte. Und das ist wirklich total überraschend in diesem Text. Paulus wird geistlich nicht durch seine Offenbarungen geformt, sondern durch seine Schwäche. Man könnte sogar sagen, die größte geistliche Erfahrung in diesem Abschnitt ist nicht der dritte Himmel, den Paulus erlebt, sondern es ist der Stachel. Und Paulus beschreibt diesen Stachel so, ein Stachel im Fleisch, ein Bote Satans, der mich mit Fäusten schlägt. Und wirklich seit Jahrhunderten fragen sich Ausleger, was kann das sein? Und da gibt es unterschiedliche Dinge. War es eine Krankheit? War es ein körperliches Leiden? War es Verfolgung? Waren es irgendwelche Gegner? War es eine seelische Not? War es eine anhaltende Versuchung? Da gibt es ganz, ganz viele Auslegungen. Aber letztendlich ist es offen. Und Paulus lässt es auch offen. Vielleicht ist es Absicht. Wir wissen es nicht. Aber wenn es absichtlich wäre und offen, dann ist so vielleicht, dass aber auch jeder sich damit irgendwo identifizieren kann. Dass er sagen kann, hey, ich kenne das. Ich kenne die Situation. So ein Stachel kann ein körperliches Leiden sein. Das bleibt eine seelische Not, die nicht verschwindet. Eine Lebenssituation, die man nicht wegoptimieren kann. Menschen, die dich klein machen. Schuld, die nachhängt. Trauer, die einfach nicht vorbei ist. Eine Angst, die immer wieder kommt. Und ich glaube, in einem Raum wie diesem, heute Morgen, sitzen ganz, ganz viele solcher Geschichten. Vielleicht ist der Stachel bei dir nicht der von Paulus, aber vielleicht kennst du das Gefühl, dass etwas in deinem Leben da ist, das du dir nicht ausgesucht hast, wo du aber gerne möchtest, dass es nicht mehr da ist, dass es weg ist. Und Paulus reagiert auf diesen Stachel nicht abgeklärt. Er sagt nicht, hey, ich habe die tiefere Lektion, die Gott vorhat, hey, ich habe das sofort verstanden, ich kann das direkt annehmen. Er sagt auch nicht einfach, hey, ich akzeptiere das. Paulus betet. Dreimal habe ich den Herrn gebeten, dass er von mir weiche. Und ich glaube, das ist kein frommer Nebensatz, ich glaube, das ist ein Ringen. Ich will das nicht. Herr, nimm das weg. Mach, dass das endet. Und ich glaube, genau das ist ganz wichtig. Wir dürfen und sollen Gott genau in diesen Situationen ganz ehrlich bitten. Wir dürfen sagen, nimm es weg. Du darfst und sollst sogar hoffen. Du darfst und sollst kämpfen. Du darfst und sollst ringen. Und die Bibel verurteilt es nicht und sagt schlussendlich, hey, du hast zu wenig geglaubt. Paulus bittet und Gott nimmt ihn ernst genug, um zu antworten. Und das heißt, Paulus, er steht in diesem Ringen, er steht da nicht allein. Und wenn man da zurückschaut, mir kam da sofort so ein Gedanke im Alten Testament. Schon lange vor Paulus betete David, einer der bekanntesten Könige Israels, ein Gebet. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das ist ein Schrei, das ist ein innerer Schrei des Herzens. Ein Mensch, der Gott kennt und trotzdem das Gefühl hat, Gott sei ganz weit weg oder gar nicht da. Und das zeigt was Wichtiges. Glauben bedeutet nicht, dass alle Fragen verschwinden, dass Schmerz dich nicht mehr an deine Grenzen bringt. Glauben bedeutet vielmehr, mit den Fragen bei Gott zu bleiben. Nicht wegzulaufen, sondern auch mit dem Schmerz zu Gott zu gehen. Auch wenn es total herausfordernd ist. Manchmal antwortet Gott nicht sofort, aber sein Schweigen bedeutet nicht, dass er nicht da ist oder dass er nicht nahe ist. Paulus betet, er ringt, er sehnt sich nach einer Antwort von Gott und Gott antwortet. Er sagt, und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohnt. Zwei Sätze, total krass, natürlich Paulus. Aber wenn wir uns auf den ersten Satz konzentrieren. Gott gibt Paulus keine Erklärung. Er gibt ihm keine philosophische Abhandlung irgendwie über Leid, sondern er gibt ihm eine Zusage. Paulus fragt im Grunde, kannst du das wegnehmen? Und Gott sagt, ich nehme es nicht weg, aber ich lasse dich nicht allein. Ist hart, oder? Ich finde es schon hart. Ich nehme es nicht weg, aber ich lasse dich nicht allein. An Gott, dem alles möglich ist, gibt diese Antwort. Und dann sagt Gott diesen Satz, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollendet. Nicht erst, wenn du funktionierst, nicht erst, wenn du alles im Griff hast, sondern in Schwachheit. Unser Instinkt sagt, wenn Gott stark ist, dann zeigt sich doch darin, dass das Problem verschwinden muss. Aber Gott sagt, meine Kraft kann in dir wirksam sein, auch wenn das Problem nicht verschwindet. Und plötzlich versteht Paulus was ganz Tiefes, weil direkt in diesem nächsten Satz kommt es irgendwie zum Ausdruck. Er sagt, darum will ich mich am liebsten meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Das heißt nicht, dass Paulus sein Leid feiert. Es heißt eher, ich verstecke die Schwäche nicht mehr. Paulus muss nicht so tun, als hätte er alles im Griff. Denn genau dort, wo seine Stärke endet, wird was anderes sichtbar. Die Kraft Christi. Darum sagt Paulus eigentlich diesen total paradoxen Satz, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. In unserer Kultur, wenn wir da hineinschauen, ich glaube, da ist es komplett anders. Unsere Kultur baut Identität aus Stärke, aus Leistung, aus Selbstoptimierung, aus Unabhängigkeit, aus Produktivität. Kontrolle ist wichtig, ich kriege das hin. Aber irgendwann stößen wir auch wieder an eine Grenze. Und dann kommt oft was Zweites noch dazu. Und das ist Scham. Warum bin ich nicht stärker? Warum kriege ich das nicht hin? Was stimmt mit mir nicht? Doch genau glaube ich hier, dürfen wir auf etwas blicken, was wirklich ganz, ganz stark ist und was den christlichen Glauben eigentlich im Kern auch ausmacht. Dass wir nicht weniger wert sind, weil wir schwach sind. Und ich weiß nicht, manchmal das Denken kann unterschiedlich sein, aber vielleicht denkst du auch da über dich nach oder reflektierst das, aber da möchte ich dir das zusprechen. Du bist nicht weniger wert, weil du schwach bist. Und genau dieser Punkt, auch schwach zu sein, das führt uns an das Kreuz. Das führt uns ins Evangelium. Das führt uns zu Jesus. Am Kreuz ist Jesus nicht stark im Sinne von unseren Kategorien. Er ist verwundbar. Er leidet. Er stirbt. Und genau dort geschieht Rettung durch Auferstehung. Und plötzlich stehen Personen wie David, wie Paulus und wie Jesus in einer Linie. David ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Paulus bittet, nimm den Stachel weg. Jesus, er ruft die gleichen Worte wie David. Ich denke, unser Glaube kennt diesen Schmerz nicht nur theoretisch, sondern er hat ihn in seinem Zentrum. Und das verändert alles. Denn wenn Gott selbst in Leid hineingegangen ist, dann ist Leid nicht der Ort, an dem Gott aufhört. Es kann sogar der Ort sein und ist der Ort, an dem Gott uns tiefer begegnet. Vielleicht sogar so tiefer, wie wir ohne das Leid gar nicht irgendwie dahin gekommen wären. Das ist eine krasse Aussage, das ist eine sehr steile Aussage, ich weiß das. Aber ich glaube, im Kern bewegt sich diese Aussage nahe an dem, was das Evangelium bedeutet. Was bedeutet für uns das jetzt? Wenn Paulus diese Antwort hört, passiert was Entscheidendes. Sein Problem, das verschwindet nicht, aber sein Blick auf sein Problem verändert sich. Und genau dort beginnt Veränderung. Was kann das für uns bedeuten? Ich möchte vielleicht drei Aspekte hervorheben, die da wichtig sind. Das erste ist, sag die Wahrheit. Ich glaube, es ist ganz wichtig, die Wahrheit zu sagen, nicht unverblümt, nicht irgendwie poliert, sondern die Wahrheit, die du empfindest. Sprich die aus vor Gott oder auch, wenn es möglich ist, vor einem Menschen, dem du vertraust. Wenn du müde bist, wenn du Angst hast, wenn du Dinge nicht schaffst. Ich glaube, Wahrheit ist hier nicht ein Zeichen von Unglaube, sondern Wahrheit ist oft der Anfang, wo Heilung zustande kommen kann. Das zweite ist, bitte weiter. Und darum geht's, mit Gott da dran zu bleiben, im Gespräch zu bleiben. Bitte weiter um Heilung, um Veränderung, um ein Wunder. Paulus hat es genauso getan. Aber mach aus dem Gebet keine Technik. Bleib nicht, wir dürfen nicht da stehen bleiben, wenn ich X tue, muss Gott Y liefern. Sondern Glaube ist eine Beziehung. Und Glaube heißt Begegnung. Suche Gottes Gegenwart. Manchmal zeigt sich Gnade in kleinen Dingen. Ein innerer Frieden, der nicht logisch ist. Ein Mensch, der bleibt. Ein Psalm, vielleicht ein Wort, ein Satz, der dich findet und du ihn nicht mal loslassen kannst. Und vielleicht, dass du Kraft bekommst oder Mut, einen kleinen nächsten Schritt zu tun. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und würdest sagen, ich weiß gar nicht, ob ich an Gott glaube. Vielleicht bist du aber schon lange mit Gott unterwegs und merkst gerade, ich verstehe nicht, warum genau diese Situation in meinem Leben bleibt und nicht verschwindet. Und ich denke, egal wo wir da stehen, wo du da stehst, der Glaube in der Gemeinde Jesu, er beginnt nicht bei unserer Stärke. Du musst nicht erst stark werden, um zu Gott zu kommen. Du musst nicht erst besser werden, um zu Gott zu kommen. Du musst nicht erst alles im Griff haben, um zu Gott zu kommen. Du musst nicht alles verstanden haben. Du kannst einfach anfangen. Vielleicht mit einem einfachen Gebet wie diesem. Gott, ich bring dir meinen Stachel, meine Schwäche, meine Angst, meine Schuld. Und wenn deine Gnade wirklich genügt, dann zeig sie mir, offenbare sie mir. Ich denke, das ist ein einfaches Gebet. Vielleicht bleibt der Stachel, vielleicht wird es leichter. Vielleicht heilt Gott, vielleicht trägt er dich durch. Aber ich will dir heute Morgen am Ende hier jetzt nicht eine Erklärung geben, die alles wasserdicht macht. Ich will dir aber eine Zusage geben, die trägt, weil sie Paulus auch getragen hat. Meine Gnade genügt dir. Das heißt, du bist nicht allein, du bist nicht vergessen. Und manchmal vielleicht ist das größte Wunder nicht, dass der Stachel verschwindet, sondern dass du von Gott getragen wirst. Dass du den nächsten Schritt gehen kannst, ohne daran zu zerbrechen. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Das Lobpreisteam darf auch nach vorne kommen. Herr, du kennst den Stachel in unserem Leben. Die Dinge, die wir nicht verändern können. Die Dinge, die wehtun. Die Fragen, auf die wir keine schnelle Antwort haben. Und wir bitten dich, sprich du in diese Situation hinein. Sprich du hinein in unser Leid, sprich du hinein in unsere Fragen. Und nicht nur mit Erklärungen, sondern wirklich mit deiner Gegenwart. Herr, wir möchten das ergreifen, was es bedeutet, dass deine Gnade genügt. Schenke du uns diese Gnade. Offenbare diese uns. Deine Kraft in unserer Schwachheit vollendet wird. Die Kraft Jesu, die Kraft Christi. und deinen Frieden schenken uns da, wo wir innerlich kämpfen. Und Herr, auch für diejenigen, die dich noch nicht kennen, öffne du wirklich einen Weg zu ihnen, offenbare du dich, dass sie dich ergreifen können, dass sie dich sehen. Deine Gnade genügt. Amen.